Herzlich willkommen zum Lifehack Jura Nummer 5. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass es jetzt endlich mal ein Freitagstermin ist, zu dem der Lifehack stattfinden kann. Tatsächlich sogar auch um 12 Uhr. Und starte gleich, bevor ich es vergesse, mit der Bemerkung, dass Sie sich, nachdem wir bei Terminen auch schon mal hin und her gewechselt sind, gerne auch wünschen dürfen und mir eine Nachricht schreiben dürfen an martin.fries@businessschool-berlin.de, ob das für Sie der beste Termin ist, der Freitag um 12 oder lieber Freitag um 9 oder ob die Montagstermine besser waren. Ich versuche da flexibel zu bleiben. In diesem fünften Lifehack soll es um das Thema gehen, Examensvorbereitung, also ein Thema, das einen irgendwann unweigerlich erwischt, wenn man sich denn mal für das Jurastudium entschieden hat. Okay, es gibt inzwischen die Bachelors an ganz vielen juristischen Fakultäten, so auch ja bei uns an der BSP in Berlin. Aber für viele bleibt dann doch das größere Ziel, danach das Staatsexamen zu machen. Und man hat irgendwie so eine Ahnung, dass dieses Größere dann doch idealerweise auch sehr, sehr ordentlich vorbereitet werden sollte. Und wer gut und informiert ist, der weiß auch, da sollte man in der Regel, wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht, sollte man das auch irgendwie geplant angehen und nicht irgendwie so das so reinschlittern. Und da werde ich Ihnen jetzt mal in diesem Lifehack aus meiner subjektiven Perspektive berichten. Das ist nur begrenzt allgemeinerungsfähig, wie so vieles, was man subjektiv berichtet. Aber irgendwo können Sie mal anfangen und ich werde Ihnen zum Schluss auch gerne sagen, dass Sie sich noch anderweitig umhören sollen. Hauptsache, Sie haben sich mal darüber Gedanken gemacht und Sie können manche von meinen steilen Thesen, die ich für Sie vorbereitet habe, vielleicht auch verwerfen, aber vielleicht gefällt Ihnen die eine oder andere Anregung ganz gut. Wie immer bei meinen Lifehacks gilt, dass Sie gerne auch Live-Fragen stellen dürfen. Ich habe mir nun meine eigenen Themen schon mal so vorbereitet und manchmal kamen in der Vergangenheit die Fragen dann so ein bisschen quer rein. Deswegen bin ich so frech, tatsächlich Ihre Fragen einfach zu sammeln im Chat und dann nachher en bloc abzuarbeiten. Das bedeutet, wann immer Ihnen was einfällt, posten Sie es einfach rein. Ich arbeite es nachher ab und wie immer gilt auch, ich werde den Chat kurz nach der dann Veröffentlichung des permanent online stehenden Videos abschalten. Das bedeutet, Sie müssen nicht da Angst haben, dass Sie da jetzt dauerhaft mit Ihrer Frage im Internet sichtbar sind. Ja, ich würde sagen, starten wir rein. Vielleicht noch kurz mit der Selbstüberprüfung, ob das auch mit der Audioquelle gut funktioniert. Irgendwie schon, denke ich. Irgendein Mikrofon. Ich weiß nicht, welches zeichnet gerade auf. Also lassen Sie uns inhaltlich starten. Wie sieht das aus mit der Examensvorbereitung? Wenn Sie das Thema googeln, dann ist so meine Wahrnehmung in den letzten Jahren, es wird sehr viel darauf gegeben, dass eine große Prüfungsangst herrscht in der Examensvorbereitung. Und ich finde, da ist was Gutes dran, denn mit gewisser Wahrscheinlichkeit war die Angst auch schon vorher bei den Jahrgängen, jetzt vielleicht vor 15 oder 50 Jahren da, aber sie wird jetzt irgendwie mehr aufgenommen, sie wird mehr ernst genommen. Daran, das finde ich sehr, sehr gut. Wenn nämlich Befürchtungen da sind, dann muss man überlegen, wie man damit umgeht. Nicht alle diese Befürchtungen wird man den Kandidatinnen und Kandidaten nehmen können und zugleich, vielleicht kann man manches einfacher machen. Vielleicht kann man auch manche Sorgen in Luft auflösen, wenn man erklärt, wie das Ganze abläuft und dass man davor eigentlich keine Sorge haben möchte, müsste. Und einen Beitrag dazu möchte ich gewissermaßen leisten, denn ich möchte eigentlich sagen, dass man gar keine so große Prüfungsangst vor dem Examen haben muss. Und das bedeutet auch, dass man die Examensvorbereitung, die ja das Jahr ungefähr vielleicht davor ist, nicht unter Stress sich setzen sollte, sondern dass man sich einen Plan vornehmen sollte, dass man immer wieder prüfen sollte, ob das gut läuft und dass man dann eigentlich relativ ruhig und routiniert in Richtung des Examens laufen kann. Vielleicht noch mal von hinten her gedacht. Sie werden wahrscheinlich vor einem halben Jahr gefühlt war das ungefähr gelesen haben, dass es da eine Studie gab, die gesagt hat, also irgendwie juristische Staatsexamen, die Noten werden da ausgewürfelt. Wir sind wie vor Gericht und auf hoher See völlig der Willkür der Prüferinnen und Prüfer ausgeliefert. Da ist die Spanne für die Leistung, die ich Ihnen anbiete, irgendwie wahnsinnig weit. Ich kann mit Pech 3 Punkte erbeuten. Es können aber auch 13 oder 16 sein. Ist halt einfach pures Glück, an wen ich da komme. Und das ist so nach meiner Auffassung so ein bisschen die verbreitete Wahrnehmung gewesen und dem möchte ich entschieden entgegentreten und Ihnen damit aber auch so ein bisschen die Angst vor der Prüfung nehmen. Warum? Ich glaube tatsächlich, Sie können in Ihren Klausuren, vor allen Dingen dann natürlich auch in der mündlichen Prüfung, das machen wir aber mal zu einem eigenen Lifehack, Sie können da Pech haben, dass Sie da einen Korrektor erwischen, der irgendwie das nicht gutiert und nicht, was Sie geschrieben haben und der Ihr Genie gewissermaßen verkennt und Ihnen deswegen 7 Punkte zu wenig gibt. Das kann sein. Das wird auch sein. Überall, wo Menschen arbeiten. Ich habe tatsächlich immer sehr viele Prüferinnen und Prüfer erlebt in meinen Vorbesprechungen für die bayerischen Staatsexamensklausuren, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, obwohl sie schlecht honoriert wurden, wenn überhaupt dafür. Trotzdem, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das gibt es aber auch nicht schön zu reden, sondern das ist so. Es ist ein gewisses Ermessen sowieso dabei und es kann eben passieren, dass jemand nicht die Punkte bekommt, die er verdient. Ich meine aber, es ist zugleich dann auch seriös, sich diese Prüfungsbewertungssituation anzuschauen aus der Warte eines Statistikers. Und wenn Sie da mal Ökonomen fragen, die Statistik, brauchen eigentlich nicht Statistik studiert haben, sondern das ist eigentlich so das kleine Einmaleins, dass sich irgendwo die Wahrscheinlichkeiten ausmitteln. Will sagen, Sie schreiben ja nicht nur eine Klausur mit einer Korrektorin, sondern Sie haben in jeder Klausur ein bis zwei Korrektoren, je nachdem, ob die Zweitkorrektur ernsthaft ist oder nicht, kann man auch drüber streiten, ja. Aber ansonsten schreiben Sie wahrscheinlich so 5 bis 8 Klausuren. Und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen nicht nur irgendwo da jemand ein Bein stellt, ungerechtfertigterweise, sondern dass Ihnen nicht vielleicht an anderer Stelle auch mal wieder unverdient Gutes widerfährt und sich damit das irgendwo ausmittelt, dass Sie also nicht Pech und Glück sich einigermaßen gegenseitig aufhebt, sondern dass Sie wirklich eine richtige Pechsträhne haben. Diese Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht verschwindend gering. Ich kann das jetzt nicht mit einer konkreten Zahl unterlegen. Vielleicht sind es 3% und 3% wären natürlich auch noch 3% zu viel. Trotzdem, so die verbreitete Wahrnehmung im Moment, dass es ein Hort der Ungerechtigkeit ist, diese Staatsexamensklausuren und ihre Bewertung, die kann ich wirklich im Ansatz nicht teilen. Man kann immer Dinge verbessern, aber statistisch halte ich es für extrem wahrscheinlich, dass Sie plus minus 1% bei Ihrem wahren Leistungsniveau herauskommen. Und dass Ihre Leistung viel besser und dann auch viel aussagekräftiger bewertet wird, etwa als das in den universitären Schwerpunktbereichen geschieht. Mich wundert manchmal, dass es da gar nicht so viel Kritik gibt. Aber bei den Schwerpunktbereichen ist ja eigentlich bekannt, machst du so bestimmte Bereiche, da hast du eigentlich die 14 Punkte schon in der Tasche. Und wer Gesellschaftsrecht wählt, ja, der muss froh sein, wenn er 9 bekommt. Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede von Standort zu Standort, aber auch innerhalb der Schwerpunktbereiche. Auch das ist menschlich, ja. Man tritt als Prüfer keinen anonymen Zahlen teilweise jedenfalls mehr gegenüber, sondern man ahnt oder weiß sogar, wer da einem gegenübertritt. Das sind Leute von der eigenen Heimatuniversität, denen möchte man keinen in den Café tun. Man ist also tendenziell nicht so hart im Bewerten. Es geht mir auch nicht darum, die Härte einer Bewertung durchzusetzen. Man muss sich immer klar machen, wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann führt das dazu, dass jemand anders eine verhältnismäßig schlechtere Note hat, weil er gewissermaßen dieses Geschenk nicht bekommt. Deswegen finde ich es an sich in der Prüfung nie den Ort, um Geschenke zu verteilen, sondern man sollte über leistungsangemessene Benotung nachdenken. Und da meine ich, bei vielen Klausuren, die anonymisiert erst und vielleicht zweit korrigiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das ungefähr das Leistungsniveau trifft. Also da möchte ich tatsächlich in aller Deutlichkeit eine Lanze dafür brechen, dass Ungerechtigkeit vielleicht bei den universitären Schwerpunktbereichen der Fall ist. Und sicherlich auch in der mündlichen Prüfung, darüber müssen wir nochmal gesondert sprechen, aber bei den Klausuren des juristischen Staatsexamens sehe ich eigentlich eine sehr, sehr gerechte Prüfung. Schauen Sie sich an, wie andere Fächer das machen, ja. Wo es zum Beispiel bei den Ökonomen, habe ich das mal miterlebt, weil ich selbst auch so ein bisschen VWL studiert habe und dann mir auch international mal mir angeschaut habe, womit kannst du da irgendwie zeigen, dass du auch in diesen Fächern bewandert bist. Dort war jedenfalls meine Wahrnehmung, diese Diplome, die von Uni zu Uni oder heute sind es Master unterschiedlich sind, die sagen nicht so viel aus. Deswegen haben die Wirtschaftswissenschaftler etwas erfunden, das sie GMAT nennen, also einen international anerkannten, hochstandardisierten, sehr anonymisierten Test, wo auch man sich sehr, sehr schwer tut, eine richtig gute Note zu erzielen. Aber das ist dann, weil es so stark standardisiert und anonymisiert ist, es eine sehr, sehr anerkannte Währung. Wenn ich da meine 700 Punkte habe im GMAT, dann, das war jedenfalls damals die Punkte-Skala, dann weiß ich, da hat jemand echt was drauf, analytisch und mit Blick auf bestimmte, ja auch logische Zusammenhänge, die da abgeprüft werden. Also eine Lanze gebrochen für das Staatsexamen. Und zugleich gestehe ich ja schon auch ein, indem ich Ihnen jetzt mitteile, dass ich der Auffassung bin, dass das Staatsexamen eine sehr, sehr objektive Angelegenheit ist, ist noch nicht gleichzeitig damit gesagt, dass Sie tatsächlich jetzt auch wissen, worauf kommt es an und dass Sie Ihr eigenes Leistungsniveau auch richtig einschätzen können. Denn das ist ja wichtig, um Ihnen die Unsicherheit in der Examensvorbereitung zu nehmen. Und da mache ich jetzt mal den zweiten Schritt vor den ersten. Es gibt eine Ressource, mit der Sie das super einfach klären können, nämlich Examensklausuren, die Sie testweise schreiben, alte Examensklausuren oder wie Examensklausuren, gestellte, erfundene Klausuren, anders kommen ja auch klassische Examensklausuren nicht zustande, die an jeder Uni angeboten werden, auch von jedem konventionellen Repetitorium angeboten werden und die man standardmäßig vor dem Staatsexamen sowieso schreibt und wo man dann auch zensiert wird. Ich denke, nicht so sorgfältig zensiert wird wie im tatsächlichen Staatsexamen. Da sind vielleicht weniger Professorinnen und Professoren dabei und oder Menschen aus der Justiz, sondern eher vielleicht auch mal so hauptberufliche Korrektoren, die im Einzelfall es vielleicht auch mal nur so irgendwie korrigieren. Trotzdem, Sie bekommen da eine Klausur von der Strickart Ihrer echten Examensklausur und Sie bekommen eine Benotung dafür. Und in der idealen Welt ist es tatsächlich so, dass Sie an diesen Benotungen, die schreiben Sie ja ungefähr wöchentlich, jedenfalls werden Sie dazu angehalten in der Examensvorbereitung, dass Sie daran ablesen können, wo stehen Sie. Ich kann Ihnen jedenfalls für mich sagen, dass ich das kontinuierlich geschrieben habe und dass ich am Anfang bei 2 Punkten gestartet bin, in verschiedenen Fächern. So war das und die 2 Punkte kamen auch immer mal wieder als ein Querschlag hinein. Aber ich habe gemerkt, je länger ich in der Examensvorbereitung fortgeschritten bin, desto mehr bin ich bei den Punkten nach oben gegangen. Ja, ich bin nicht bei 18 Punkten angelangt, das macht auch keiner, aber es ist möglich gewesen, sich da fortzuentwickeln. Und deswegen, vielleicht auch aus dieser eigenen Erfahrung heraus, halte ich diese Testklausuren für eine extrem valide Ressource. Man muss allerdings an einer Stelle eine große Einschränkung machen. Diese Ressource ist nur dann aussagekräftig, wenn Sie die tatsächlich dieser Ressource so begegnen, wie das im tatsächlichen Examen der Fall ist. Und das, bin ich jetzt mal so frech zu behaupten, das tun 95% aller Examenskandidaten nicht. Wahrscheinlich sogar 98%. Was meine ich damit? Dass viele diese Testklausuren gar nicht ernsthaft schreiben. Nun, wenn Sie im echten Examen sitzen, haben Sie nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade Sachenrecht gemacht, da hole ich mir mal die sachenrechtliche Examensklausur. Sie haben andersrum auch nicht die Möglichkeit zu sagen, Staatshaftungsrecht oder Arbeitsrecht, ja, das ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, die Klausur schreibe ich jetzt mal heute nicht mit. Sie haben auch nicht die Möglichkeit zu sagen, diese Klausur ist irgendwie besonders lang, deswegen schreibe ich heute mal 5,5 statt 5 Stunden oder 6 Stunden. Sie haben auch nicht die Möglichkeit, das eine drängendste Problem dieser Klausur mit Ihrer Lieblingskommilitonin draußen auf dem Flur mal kurz zu besprechen, nur um da nicht in die falsche Richtung zu laufen. Und natürlich haben Sie nicht die Möglichkeit, jedenfalls, wenn Sie keinen Täuschungsversuch begehen, haben Sie nicht die Möglichkeit, das irgendwie schnell zu googeln oder mal einen ChatGPT drüber zu lassen. Meine These ist allerdings, dass die allermeisten Examenskandidaten in der Vorbereitung genau diese Auswahl treffen. Das bedeutet, sie schreiben bestimmte Klausuren nach Gusto nicht mit. Sie schreiben im Einzelfall, wenn der Bedarf so ist, länger als 5 Stunden und sie sprechen mit ihren besten Freunden nur mal über die 1, 2 Probleme, die jetzt ganz besonders drängend sind. Wenn sie das machen, dürfen sie sich natürlich nicht wundern, wenn die Noten, die sie dann in die Zensierung geben, wenn da bessere Punkte rauskommen, als es ihrem eigentlichen Leistungsstand entspricht. Anders gewendet, muten sich das doch selbst zu. Erstens, regelmäßig diese Klausuren überhaupt zu schreiben. Auch das ist nicht selbstverständlich. Das macht aber nach meinem Gefühl immerhin so 60% aller Examenskandidaten. Dass sie überhaupt Examensklausuren schreiben, so mindestens einmal die Woche. Ich habe es teilweise auch 2-mal in der Woche gemacht. Und dann, wenn sie das dann machen, dann weichen sie aber bitte nicht aus und machen sie nichts, was sie in der echten Klausur auch nicht können. Dann werden sie sehen. Das ist natürlich am Anfang hart. Ich sage Ihnen, ich bin bei 2 Punkten gestartet. Vielleicht habe ich sogar auch mal 1 Punkt geschrieben, den ich inzwischen verdrängt habe. Das ist schmerzhaft, gar keine Frage. Aber das Schöne daran ist, sie werden sich dann den Weg nach oben erarbeiten und sie sehen, wie ihr Leistungslevel immer weiter steigt. Und am Ende sage ich Ihnen, in der echten Examensklausur sehen Sie dann Leute, die haben Sie vorher im ganzen Studium nie gesehen. Man weiß nicht, wo die herkommen. Und Sie können sich sicher sein, ich möchte mich darüber nicht lustig machen, Sie können sich sicher sein, viele von denen haben Sie eben nicht so vorbereitet, wie Sie es gemacht haben, wenn Sie es ernsthaft mit Fällen gemacht haben. Und wenn Sie sich so vorbereitet haben, ist es eher so, so war es jedenfalls bei mir, dass die tatsächliche Klausurnote, die Sie dann im Examen erbeuten, sogar noch besser ist, sogar mehrere Punkte besser ist, als das, was Sie in den Testklausuren geschrieben haben. Denn die Vergleichsgruppe ist auf einmal eine andere. Sie haben auf einmal als Vergleichsgruppe diejenigen, die jetzt auf einmal nicht mehr ausweichen können, die nicht mehr Probleme anders lösen können, sondern die wirklich auf einmal darauf verwiesen sind, mit dem Gesetz in der Hand das gestellte Thema in 5 Stunden ohne Hilfestellung zu lösen. Eine Zumutung, aber an Ihrer Stelle würde ich das dringend machen. Und wenn man das macht, kann ich Ihnen sagen, dann verliert das Examen, oder mir ist es so gegangen, auch ein bisschen von seiner Angst, weil ich ja weiß, wo ich stehe. Und wenn ich halt dann irgendwie in meinem Klausurschnitt noch bei 5 Punkten oder 6 Punkten stehe und weiß, ich möchte aber am Ende bei 10 sein, dann gehe ich halt noch nicht ins Examen rein, sondern gönne mir noch ein paar Monate. Klar, irgendwo hat jeder so seine persönliche gläserne Decke. Ja, niemand kommt bei 18 Punkten an. Schon in Ordnung, vielleicht reichen die noch 17, vielleicht reichen ja auch 12, ich weiß auch nicht, müssen sie für sich selbst entscheiden, aber aus meiner Sicht ist das mit großer Wahrscheinlichkeit von den Noten her sehr gut für sie individuell prognostizierbar, was hinten rauskommt, und diese Nachricht, meine ich, soll ihnen viel von der Angst nehmen. Das heißt, sagt ihnen gleichzeitig auch, bitte, während sie im Studium sehr viel Theorie lernen, reservieren Sie seinen ganz erheblichen Teil Ihrer Arbeitszeit in der Examensvorbereitung bitte für das Falllösen. Erstens für das Komplett-Bearbeiten einer Klausur in 5 Stunden. Ich habe es ein bisschen zu viel gemacht. Bei mir standen am Ende, ich habe das irgendwann mal mehr durchgezählt, 126 echte 5-stündige Klausuren. Das war zu viel, würde ich nicht wieder machen. Ich würde es auch bei 70 belassen und würde aber umso mehr Fälle gliedern. Also Fälle, die Sie nicht komplett schreiben, die sollten Sie einfach nur gliedern, um die Lösungskizzen durchzuhaben, um die Probleme gesehen zu haben. Auch das natürlich gliedern unter Examensbedingungen. Im Examen sitzen Sie auch da und werden die ungefähr die ersten 90 Minuten Ihrer Klausur gliedern. Dann machen Sie diesen Teil der Klausur tatsächlich auch als eine Gliederung, als eine Übung immer wieder. Das können Sie sogar 3-mal in der Woche machen, zusätzlich zu der 1 bis 2 Klausuren, die Sie schreiben, haben Sie noch mehr Fallübung. Das ist wichtiger als alles andere, denn Sie brauchen ja im Examen das Gefühl, diese Situation kenne ich, das ist Routine. Da war ich schon, dann bringt sie das auch nichts aus der Ruhe. Klar, jeder hat so ein bisschen Muffensausen, aber sie können das relativ gut einfangen, wenn sie Routine in dieser Situation aufbauen. Natürlich sollten sie und müssen sie neben dieser Fallübung in der Examensvorbereitung auch noch mit Theorie arbeiten. Ja? Das kann durchaus sein. Da würde ich Ihnen dazu raten bei der Theorie, dass Sie sehr, sehr genau prüfen, was finden Sie ansprechend und wo geht was rein. Da gibt es ja inzwischen 100 Möglichkeiten, die es zu meiner alten Zeit noch nicht gab. Natürlich, Sie können in das Unirepetitorium gehen. Viele Unirepetitorien sind inzwischen sehr, sehr gut. Und warum das nicht als Ressource nutzen? Bei mir war das nicht so. Ich bin deswegen ins kommerzielle Repetitorium gegangen. Ich habe jetzt nochmal Preise gecheckt. Das ist nicht nix, aber ich finde, also für das, was es mir gebracht hat, dahin zu gehen, sind die ungefähr 160 Euro im Monat sehr, sehr gut investiertes Geld, wenn Sie überlegen, was Sie damit hinten raus für Ihre Berufslaufbahn an zusätzlichen Chancen eröffnen. Auch da natürlich, nicht jedes kommerzielle Rep ist gut. Ich würde eher von einer ganz kleinen Gruppe abraten. Das sind eher Individualprobleme, die dort behandelt werden, sondern würde eher in die größere Gruppe gehen und würde dann so wie auch im Unirep schauen, ob mir die Dozentin oder der Dozent gefällt. Ja, ich muss mit dem irgendwie nicht warm werden, ich muss ihn nicht heiraten, aber vom Typ her, wie er oder sie den Stoff vermittelt, das muss mir liegen, sonst ist die Zeit einfach vergebens, die ich da investiere. Und Ihre Zeit ist hier die kostbare Ressource. Die 160 Euro im Monat, die sind nicht die kostbare Ressource. Da würde ich im Zweifel auch 250 ausgeben, wenn ich es irgendwoher mobilisieren kann, wenn ich den Eindruck habe, das ist eine ganz gute Sache. Und es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwo auch kostenlose Wiederholungsveranstaltungen finden, und sei es, dass Sie auf YouTube unterwegs sind und mal anschauen, was gibt es dort für Vorlesungen. Die Vorlesungen, die wir in den ersten 3 Semestern im Standardjuristischen Studium machen, sind ja eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her durchaus schon Examensniveau. Nur versteht man das am Anfang nicht immer unbedingt alles. Deswegen schauen Sie, vielleicht ist auch da was für Sie drin. Es hat ja große Vorteile, wenn Sie so ein YouTube-Video haben, nämlich Sie können es jederzeit an- und abschalten, schnell schalten, wenn Sie in dem Thema schon grundsätzlich unterwegs sind, langsam machen und so weiter und so fort. Da sind viele, Sie können es von jedem Punkt aus der Welt hören. Sie können theoretisch irgendwo oft nach Malle fahren und dort mal einfach hardcore 5 Tage lang irgendwelche juristischen Podcasts hören. Überlegen Sie sich, was sich für Sie gut anfühlt, wie Sie trotz aller Arbeit, die Sie haben, tatsächlich auch noch eine gute Zeit haben. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die sagen, ich brauche das alles nicht. Ja? Ich bin ganz allein bei mir im Kämmerlein und erarbeite mir die Sachen. Für mich wäre das nichts gewesen, obwohl ich auch viel in der Kammer gearbeitet habe, aber für manche taugt es. Überlegen Sie sich einfach, was Sie voranbringt. Wenn Sie jeden Abend letztlich fragen, wie viel habe ich heute gelernt? War das ein produktiver Tag oder war es das nicht? Dazu gehört natürlich auch, dass Sie Dinge wiederholen, die Sie gemacht haben. ist etwas kontraintuitiv. Man denkt immer so, ja, ich möchte bis heute bis 18 Uhr arbeiten, dann sollte ich nicht 17 Uhr schon mit den neuen Inhalten aufhören. Aber genau das müssten Sie machen. 1 bis 2 Stunden vor dem Tagesarbeitsende aufhören und das wiederholen, was Sie heute gemacht haben, was Sie gestern gemacht haben, was Sie vor einer Woche gemacht haben. Vielleicht machen Sie das mit der Hammer-Wiederholungsmappe, so habe ich es damals gemacht. Ich mache keine Stakes bei Hammer. Die Wiederholungsmappe fand ich super und die hat auch nur 10 Euro gekostet und glaube ich heute auch noch. Das hat mir geholfen, so ein Wiedervorlagesystem zu haben, dass ich in den entsprechenden Abständen die Sachen wiederhole, weil ich die dann nicht zweimal lernen musste. Und sie, gegeben, dass Zeit ihre knappe Ressource ist, glaube ich, ist das tatsächlich eine gute Sache, wenn Sie sich da so einen Wiederholungszyklus zulegen. Worauf sollten Sie, wenn Sie Theorie lernen, worauf sollten Sie besonders achten? Man sagt ja immer, dass man nicht zu viel auswendig lernen sollte, Definitionen nicht zu viel lernen sollte. Und viele trauen sich das aber nicht. Ich sage Ihnen, wenn Sie, wie ich Ihnen eben gesagt habe, Klausuren schreiben, dann merken Sie, die Probleme, die in diesen Klausuren drankommen, die sind nicht so abgefahren, wie man das manchmal denkt. Okay. Hammer-Erfahrung, die ich jetzt wieder habe, aus meiner persönlichen Warte heraus. Hammer überzieht es manchmal. Die machen 5 Stunden Klausuren, sagen sie, und das sind eigentlich eher, auch für Bayern sind es eher so 6,5 Stunden Klausuren, einfach, ich vermute, ich hoffe, ich tue den Hammer-Leuten da keinen Abbruch ihrer Geschäftsidee damit, aber ich vermute einfach, weil man so ein bestimmtes Gefühl der Überforderung doch auch triggern möchte und den Leuten zeigen möchte, dass sie noch immer weiter dranbleiben müssen, dass es noch nicht genug ist, ja. Mit welchem Beitrag das zu einer Prüfungsangst leistet, da kann man auch mal drüber nachdenken, ja. Aber so eine normale universitäre Unirep-Klausur, das ist ja eine Klausur, die schon gelaufen ist, und wenn Sie sich das Umfang ankommen, werden Sie sehen, naja, also, dass da ein Niesbrauch oder eine Hypothek drankommt, was viele als schwer empfinden, das ist der absolute Ausnahmefall. Es scheitert häufig an viel einfacheren Sachen. Testfrage für Sie. Können Sie was anfangen mit § 326 BGB oder mit § 421 BGB? Viele können das nicht, obwohl das die Standardklaviatur des Zivilrechts ist. 326 sagt, wenn die Hauptleistung unmöglich ist, fällt auch die Gegenleistung weg. Aber diesen Automatismus haben sich viele nicht mehr klar gemacht. Und wenn man dann dazu kommt, vielleicht die trotz Wegfall der Gegenleistungspflicht geleistete Sache wieder zurückfordern zu wollen, dann noch auf den 326.4 zu kommen, da sind 99% der Leute außen vor. Auch darüber will ich mich nicht lustig machen, aber ich möchte Ihnen sagen, der 326 ist eine absolute Standardnorm aus dem zweiten Semester. Da lernen Sie besser nicht auf Lücke, nicht die hinterletzte Rechtsprechung, irgendeiner abgefahrenen Mindermeinung oder so etwas nachlaufen, sondern bitte den Standard in meinem Bereich Zivilrecht aus den ersten 3 Semestern lernen. BGB AT lernen, ordentlich lernen, Schuldrecht A und BT lernen und Sachenrecht. Das ist das, woraus ankommt. 421, anderes Beispiel, wäre die Gesamtschuld. Das ist auch eine sehr relativ einfache Sache, die wird regelmäßig im Examen geprüft, und wer das nicht sieht, der verschenkt direkt mal 3-4 Punkte am Stück. Das ist viel, viel wichtiger als das Auswendiglernen irgendwelcher Definitionen oder irgendwelcher Streitstände. Wo ein Streit ist, das können Sie nachher noch irgendwo aus dem Sachverhalt ablesen, denn der Sachverhalt ist ja immer dort ausführlich, wo ein Problemschwerpunkt ist. Das bedeutet, da ahnen Sie schon, wenn da berichtet wird, A hat das und das gesagt, aber dagegen hat B das und das dagegen gehalten, dann wissen Sie schon, hier ist ein juristisches Problem. Müssen Sie noch verorten? Sie müssen keine Argumente auswendig können, sondern Sie müssen einfach nur rechts, links, Mitte argumentieren, also Pro und Contra und selbst irgendwie Ergebnis offen abwägen. Auswendig zu lernen ist an der Stelle nichts. Und um das Ganze abzusichern, was Sie sich jetzt also in der Theorie auf dem einen oder anderen Wege erarbeiten oder durch die Falllösung sich selbst auch in der Praxis beibringen, kann ich Ihnen nur dringendst raten, dass Sie eine private Arbeitsgemeinschaft gründen. Ich rate das schon den Erstsemesterstudierenden. Ich selbst habe es aber nicht im ersten Semester gemacht, weil ich zu blöd dazu war. Ich habe es dann gemacht am Anfang des Repetitoriums. Da hat der Hammer Mensch, der uns im Zivilrecht geschult hat, hat uns das sehr, sehr nahegelegt, und ich wusste, meine letzte Chance, um irgendwie mit Jura noch was zu werden, und habe das alles gemacht, brav, was er gesagt hat, und es hat sich für mich als außerordentlich nützlich erwiesen. Wir haben uns immer am Freitagmorgen von 8 bis 12 Uhr getroffen und haben uns gegenseitig berichtet, was wir so in der Woche gemacht haben. Wir haben versucht, uns auch zu erläutern, was wir verstanden haben. Und sogleich wurde offenbar, was wir vielleicht auch nicht verstanden haben. Denn ich dachte, ich hätte es verstanden, habe ich es dem Kollegen erläutert. Und wie ich es dann selbst nochmal versucht habe zu formulieren, wurde mir klar, so ganz verstanden hast du das doch nicht. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Sonst haben Sie diese Reflexion nicht, wenn Sie es nicht mal versuchen, anderen zu erklären. Und genau die Reflexion hat natürlich auch Ihr Counterpart, der Ihnen da gegenüber sitzt. Und zugleich merken Sie, alle Beteiligten kochen nur mit Wasser. Das ist auch eine gute Medizin gegen die Prüfungsangst. Wenn Sie merken, auch die anderen haben das ein oder andere noch nicht verstanden, tun sich damit schwer, dann erarbeiten wir es uns halt gemeinsam. Dann schauen wir uns die Sache Vormerkung, setzen wir nochmal bewusst als Thema für den nächsten Freitag an. Jeder schaut sich da irgendwie die 5 aus seiner Sicht wichtigsten Dinge an und dann berichten wir einander darüber, was wir in der dann kommenden Woche über Vormerkung gelernt haben. Und dabei wird sich wiederum einiges klären. Es wird einiges an Verständnis auch da sein, wo ich auch mir selbst aus die Schulter klopfen kann. Das hat mir unfassbar geholfen und ich möchte Ihnen dringend raten, das tatsächlich auch ins Horn zu stoßen. Ich rate das in all meinen Vorlesungen den Studierenden relativ früh und immer wieder und fast schon ärgere ich mich. Ich bin nicht in der Position, mich über meine Studierenden ärgern zu sollen. Aber egal ob an der staatlichen Uni oder jetzt an der privaten Hochschule, wundert mich eigentlich, wenn ich dann irgendwann mal die Testfrage stelle, wie viele von Ihnen sind in der privaten Arbeitsgemeinschaft, dass das keine 20% sind. Also kann ich selbstkritisch sagen, meine eigene Autorität mit Blick auf Lernempfehlungen scheint dann so hoch nicht zu sein. Ich kann Ihnen allerdings sagen, wenn Sie eben doch verzweifelt sind auf der Suche nach guten methodischen Empfehlungen, dann müssten Sie sowas halt auch mal ausprobieren. Es kann ja sein, dass es nichts für Sie ist. Dann ist es ja auch in Ordnung. Niemand wird Sie dazu verpflichten. Aber so etwas, was andere als evident nützlich beschrieben haben, zu verwerfen, bevor man selbst ausprobiert hat, scheint mir methodisch einfach keine gute Idee zu sein. Und dann überprüfen Sie sich halt immer wieder, ob das sinnvoll ist. Es gibt manche, die holen sich dann irgendwie so ein Individualcoaching für ein paar hundert Euro die Stunde. Ich weiß nicht. Die Leute halten einem dann auch nochmal den Spiegel vor. Das, meine ich, müsste man auch im Gespräch mit Kommilitonen hinkriegen. Wichtig ist, sich vielleicht jeden Abend selbst eben zu fragen, was ist hängen geblieben. Ich habe das gemacht, indem ich auf Karteikarten geschrieben habe. Da war das irgendwie dann auch nochmal komprimiert, was mir wichtig schien und war auch für mich selbst ein kleiner Arbeitsnachweis. Und wenn ich gemerkt habe, ein bestimmtes Medium hilft mir nicht, dann habe ich diesen Zopf abgeschnitten. Dazu würde ich Ihnen auch raten, weil Zeit die knappe Ressource ist. Lehrbücher zum Beispiel waren für mich nie so das Ding. Und auch bei Skripten habe ich mich manchmal schwer getan. Jurafuchs gab es noch nicht. Es gibt ganz viele Medien, mit denen Sie heute lernen können. Suchen Sie sich einfach das raus, was für Sie gut ist. Und dann machen Sie das und keine anderen Sachen. Mit der Zeit wird es immer leichter Ihnen fallen, ist meine These. Weil ich habe da so ein Inselbild, das manche von Ihnen vielleicht schon kennen werden. Am Anfang des Studiums hat man so Wissensinseln und man hat noch kein richtig großes ganzes Systemverständnis. Aber die Inseln, da gibt es immer mehr Landbrücken, die sich dazwischen zubauen. Einfach deswegen, weil sie merken, wie die einzelnen Teilrechtsgebiete miteinander verschaltet sind und das eine Wissen dockt ans andere an. Und dann irgendwann haben sie so den Gesamtsystemüberblick, der ihnen sagt, so ganz auf dem falschen Fuß kann mich eigentlich nichts mehr erwischen. Ich meine, dieses Gefühl müsste sich bei einer ernsthaften Examensvorbereitung eigentlich schon nach 3 bis 4 Monaten einstellen und dann nach 6 bis 8 bis 10 Monaten immer weiter vertiefen, sodass Sie dann auch, vielleicht lassen sich nach dem Rep nochmal 3, 4 Monate Zeit bis zur ersten Klausur, aber dann sind Sie irgendwann, so ging es mir jedenfalls, auch an einem Punkt, wo Sie guten Gewissens sagen können, ja, ich bin jetzt bereit. Klar, es gibt irgendwo immer Lücken, irgendwo Verständnis, Schwierigkeiten, aber es gilt ja auch manche Rechtsgebiete nur im Überblick zu begreifen und ich bin jetzt reif dafür, einfach mal meinen Hut in den Ring zu werfen. Und das auch guten Gewissens, ich bin in einer gewohnten Situation, da in der Klausur zu sitzen und dann wird mir das schon gelingen, zur Not muss ich halt nochmal nachschreiben, aber das sollte eigentlich, das wird auch, den Mut dürfen Sie haben, das wird eigentlich auch nicht erforderlich sein. Sie haben jetzt meine Perspektive gehört, fragen Sie andere, wie die das geschafft haben. Vor allen Dingen natürlich holen Sie sich Ratschlag nicht bei denen, sage ich jetzt mal so ganz schroff, die mit ihrem Examensergebnis nicht zufrieden waren oder es vielleicht sogar gar nicht geschafft haben. Das sind häufig Frustratgeber, die sie kirre machen mit der Angst vor dem Examen, weil das für diese Menschen aus bedauerlichen Situationen heraus, warum auch immer, nicht so gelaufen ist, wie sie sich gewünscht haben. Wahrscheinlich aber, weil sie es methodisch falsch angefasst haben. Dann lassen Sie sich nicht von denen kirre machen, sondern schauen Sie sich irgendwelche Vorbilder an, wo Sie sagen, ja, keine Ahnung, den Beruf, den diese Dame, den diese Juristin ausübt, den möchte ich mal ausüben. Irgendwie scheint es für sie geklappt zu haben. Frage ich sie mal, 10 Minuten irgendwie beim Café, vielleicht gelingt es mir dann, Kontakt aufzubauen. Wie haben Sie das gemacht? Welche 3, 4 Tipps würden Sie mir geben wollen? Und das machen Sie mit 5 oder 10 Leuten, dann haben Sie schon ein ganzes Sammelsurium zusammen, was aus der Beschränktheit jetzt meiner eigenen Frieswarte ein Stück weit hinaus oder weit hinübergeht. Was Sie auch machen können, ist, dass Sie Literatur wälzen. Ich habe mal so ein bisschen geschaut. Eine Studentin von mir hat mir auch einen Tipp sogar dazu gegeben, dass es da und was es da für Literatur gibt. Also zum Beispiel Pascal Lippert, Wege zum Prädikatsexamen, Michael Armbruster mit einigen anderen Autoren, Examen ohne Repetitorium oder Philipp Th., Carsten Lutz und Matthias Wiedenfels, Prädikatsexamen. Wenn ich dann denke, tue ich die Links zu den entsprechenden Büchern auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge hinein. Das ist, da haben auch Leute Bücher drüber geschrieben, ja, was ich versucht habe, so mal in diesem Podcast so mal ganz kurz zu überreißen. Wichtig ist nur, dass man da an der Lernmethodik arbeitet, und das wäre etwas, was ich auch mich bemühen würde, ganz, ganz früh zu machen. Es ist einfach schade, wenn sich diese methodischen Fragen erst nach 10 Monaten Unirep stellen, wenn sie schon 10 Monate irgendwie nur einen Trichter gefahren sind, wenngleich es noch viele bessere vielleicht Möglichkeiten gäbe, sich dem Jurathema zu nähern. So, das war jetzt 30 Minuten lang Monolog. Genügend Monolog, dass ich jetzt mal schaue, was Sie hier mir schon eifrig in den Chat reingeschrieben haben, und ich werde mir das jetzt einfach der Reihe nach mal vorknöpfen, und während ich das tue, können Sie natürlich immer noch den Chat unten weiter ergänzen, und wenn dann irgendwann alles leer ist, dann werde ich diesen Lifehack schließen. Schauen wir mal, los geht's. Also, es gibt einen K-Score, der versucht, Noten zwischen den Unis zu objektivieren. Ja, wunderbar. Man hört auch über Bundesländer, die bei anderen irgendwie einen Ab- oder Aufschlag machen. Es gibt ja auch die Rumors darüber, also welches das härteste Bundesland ist oder nicht. Ja, kann man machen. Kann man wahrscheinlich auch mit den Schwerpunktbereichen machen. Ich habe meine Ausführungen jetzt im Wesentlichen beschränkt auf die Frage des Staatsteils und dort insbesondere der Klausuren. Jemand von Ihnen fragt, wenn ich 60 Klausuren durcharbeite, analysiere und dann das dort Abgefragte lerne, würde das ausreichen? Ja, ich denke, also 60 war ein Tipp, den ich häufig gehört habe. Manche haben auch 80 gesagt, irgendwo in dieser großen Ordnung Klausuren. Nur wichtig, ernsthaft schreiben, habe ich Ihnen ja gesagt. Wenn Sie das machen, und dann, völlig zu Recht, habe ich nicht genügend betont, analysieren Sie das, was Sie nicht gekonnt haben. Schreiben Sie das auf Karteikarten und schauen Sie, dass dieser Fehler Ihnen nicht wieder unterkommt. Dann sind Sie gewissermaßen an den Stellen, wo Sie Punkte verloren haben, für die Zukunft immun. Genau das ist es, was dabei herauskommen könnte. Ab wann könnte man sich in den Klausurenkurs reinsetzen? Auch schon vor der Examensvorbereitung im Grundstudium, wenn es zeitlich passt? Es ist halt so eine Motivationsfrage. Also im 3., 4. Semester, mein Gott, ja, warum nicht da mal reinschnuppern und mal auch Tuchfühlung gehen, einfach um auch Erwartungssicherheit zu schaffen. Was ist das für ein Komplexitätslevel, das ich irgendwann bewältigen muss? Und wenn man super genial ist, schreibt man dann vielleicht auch gleich irgendwie, hat man gleich bestanden oder 10 Punkte, dann ist ja toll, dann könnte man theoretisch auch nochmal die eine oder andere weitere Examensklausur schreiben. Die meisten von uns, einschließlich meiner selbst, sind nicht super genial und hätten dann vielleicht zu einem relativ frühen Zeitpunkt, ohne das jetzt an einem Semester festzunageln, wahrscheinlich wären eher so regelhaft durchgefallen, und das kann der Motivation eine Delle geben. Und es wäre nur zu natürlich. Ich würde sagen, das, was Sie so in den Semestern 5 bis 7 machen, ist für die jedenfalls Zivilrechtsexamensklausuren nicht mehr so wichtig. Aber die ersten 3 Bücher des BGB, also AT, Schuldrecht und Sachenrecht, die müssen Sie halt einmal durchgekaut haben, sonst werden da immer wieder Themen kommen, mit denen Sie nichts anzufangen wissen. Aber sag mal so, wenn Sie diese Themen, diese 3 Hauptthemen im Zivilrechtsbereich drin haben, ja, warum nicht? Ja, dann kann immer noch Arbeitsrecht kommen, bundeslandabhängig. Aber sonst werden Sie wahrscheinlich, könnte man sogar mal als Hypothese aufstellen, wenn Sie vielleicht sogar am Ende des 3. Semesters, wenn Sie es ernsthaft gemacht haben, also nach Abschluss von Sachenrecht und Schuldrecht BT, 3. oder 4. Semester, wenn Sie vielleicht sogar die bessere Examensklausur schreiben im Zivilrecht als zu Beginn des Unireps. Denn zu Beginn des Unireps haben die meisten Leute gerade den Schwerpunktbereich in den Knochen und sie haben die Hälfte dessen, was sie im Schuld- und Sachenrecht gelernt haben, wieder vergessen. Und das vielleicht dann irgendwie aber mit solchen Klausuren zu konservieren an Wissen über den Schwerpunktbereich hinaus, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Sie müssen halt immer schauen, wer Ihnen das anbietet. Ja, Die Unis, ob das Examensrep für sie schon offen steht, sonst gibt es aber andere Anbieter. Man kann bei vielen kommerziellen Reps, kann man den Klausurenkurs auch separat buchen. Und es gibt ganz viele Examensklausuren, die auch frei verfügbar sind. Vielleicht haben Sie mal gesehen, dass ich neben meinen Vorlesungen auch eine Veranstaltung habe, die heißt irgendwie Übung Zivilrecht oder Übung BGB. Können Sie über jura-podcast.de finden. Da haben Sie 12 Klausuren. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Stunden die konzipiert sind, aber am Ende des Tages kann man die, glaube ich, locker auch auf 5 Stunden ansetzen, ja, und ich werde nicht der Einzige sein, der examensähnliche Fälle frei zur Verfügung stellt und zur Not nehmen sie irgendeine Fallsammlung. Das heißt, sie brauchen nicht unbedingt einen echten Klausurenkurs dazu. Es gibt genügend Bücher, auch Fallbücher, die heißen dann Examens oder Repetitorium, Zivilrecht oder sowas, da haben sie solche Fälle, da haben sie noch nicht die Korrektur ihrer Klausur mit drin, aber manchmal ist sie sogar eine Selbstkontrolle der Gliederung schon auch sehr, sehr viel wert. Vom erstmaligen Konsum des Kernstoffs BGB, erste 3 Bücher, würde ich mich nicht durch solche Testklausuren abhalten lassen. Aber das, was danach kommt, ist nicht mehr so wichtig, einschließlich Schwerpunktbereich. Deswegen da darf durchaus mal, wer Lust darauf hat, eine Examensklausur machen. Letzter Punkt zu dieser sehr ausführlichen Beantwortung dieser Frage. Versuchen Sie sich nicht zu früh durch das Examen verrückt machen zu lassen. Man kann auch das Studium mal nutzen und auch diese etwas lockereren Zwischenphasen, 5., 6. Semester, statt sich beim Schwerpunktbereich einen Stress zu machen oder schon solche Examensklausuren schreiben zu müssen, kann man sich auch mal anschauen, wie sieht es eigentlich mit meiner Rhetorik aus? Wie sieht es eigentlich mit meiner Verhandlungsfähigkeit aus? Wie ist es eigentlich mit Rechtsphilosophie oder Rechtssoziologie? Interessiert mich das? Da gibt es tolle Vorlesungen aus dem internationalen Bereich von auch großen amerikanischen Universitäten, wo man einfach nicht für das Examen jetzt, für das deutsche Examen lernt, aber wo man nochmal eigentlich schon auch Zeit hätte, um Ruhephasen des Studiums zu nutzen, um sich einfach zu bilden. Auch das, ja, versuchen Sie nicht den Marathonlauf nur zum Examen zu machen, sondern zumindest hier und da auch noch so eine gewisse intellektuelle Stimulation zuzulassen, jenseits des Standardexamensstoffs. Ich glaube, das wird Ihrer Persönlichkeit gut tun. Das bezieht sich jetzt nicht auf die Persönlichkeit derjenigen, die er gefragt hat, sondern ganz generell, ja, mein Hinweis an oder meine Empfehlung an alle, die sich in so einer Situation wiederfinden. Dann nächste Frage: Wie viel Prozent, würden Sie sagen, sollen die Probeklausuren einerseits und die Theoriewiederholung andererseits einnehmen? Naja, wenn ich sage 1 bis 2 Probeklausuren einschließlich Nacharbeitung, bin ich wahrscheinlich schon, und wenn ich dann noch, ja, sagen wir, eine Probeklausur voll geschrieben, 5 Stunden, 2 Fälle skizziert, macht nochmal 3 Stunden, 8 Stunden, dann die Nachbearbeitung, bin ich schon mal mit diesem ganzen Fallpensum locker bei 12 Zeitstunden die Woche. Dann nehme ich mir vielleicht weitere 12 Zeitstunden vor für eine Art Repetitorium, sei es kommerziell oder in der Universität, also für Lehrveranstaltungen. Und dann nehme ich mir noch weitere 12 Stunden vor, um das Ganze individuell oder in der Lerngruppe weiterzuarbeiten. Dann bin ich schon in der Richtung 40 Stunden. Und 40 Stunden sind schon viel. Also an 5 Tagen die Woche 8 Zeitstunden wirklich hinzukriegen, konzentriert zu arbeiten, das ist schon relativ anspruchsvoll. Klar, Sie können immer noch mehr machen und noch das Wochenende machen, aber Sie müssen auch durchhalten bis zum Examen. Und da würde ich Ihnen deswegen raten, ich glaube, das ist schon so eine ganz ungefähre Verteilung, mit der man ganz gut fahren kann. Also das wäre jetzt so ganz grob 1/3 Lehrveranstaltungen, 1/3 Fallübungen und 1/3 Kommunikation mit anderen, Reflexion, Alternatives, selbst zu Hause nochmal andere Sachen nacharbeiten und so weiter und so fort. Was halten Sie vom Hemmer Online-Klausurenkurs? Würden Sie sagen, dass das eine gute Alternative zum Unirep ist? Also ich habe Ihnen gesagt, ich war bei Hemmer Klausurenkurs. Ich fand ihn immer so ein bisschen drüber, also ein bisschen zu lang die Fälle. Bei uns gab es damals keinen Online-Klausurenkurs. Ich denke aber mal, dass das dieselben Fälle sind, die ihr auch so damals im klassischen Klausurenkurs gelöst habt. Wobei ich glaube, das wurde sogar gar nicht beaufsichtigt bei uns damals, sondern das wurde einfach mitgenommen und in Eigenverantwortung geschrieben. Und ich habe es halt unter ehrlichen Examensbedingungen gemacht. Das fand ich gut. Das fand ich nützlich. Ich wusste, dass Hemmer manchmal so ein bisschen zu viel in so eine Klausur reintut. Das habe ich auch in Rechnung gestellt. Trotzdem habe ich die 5 Stunden eingehalten. Die Note war dann vielleicht ein bisschen schlechter. Mein Gott, ja. Würde ich empfehlen, wobei das jetzt keine spezifische Hammer-Empfehlung ist. Ich denke mir, dass die anderen großen Repetitorien ebenfalls seriöse Klausurenkurse haben. Nur bei den kleinen Gruppenrepetitorien, da weiß ich nicht, ob die Klausuren vielleicht eher ausgerichtet sind auf Studierende mit irgendeinem besonderen Bedarf und ob die wirklich das echte Niveau erreichen. Da habe ich einfach keine Erfahrung, würde ich einfach nichts zu sagen können deswegen. Aus meiner Erfahrung sind die HEMMA-Klausurenkursen schwieriger als die Unirep. Ja, ganz genau, würde ich unterstreichen, kann ich nicht weiter dazu was sagen. Wann mache ich mein eigenes Rep? Nicht absehbar, möchte ich nicht. Ich muss mich muss als Schuster bei meinen Leisten bleiben. Bei uns an der BSP in Berlin werde ich irgendwann auch im Rep Kurse machen. Im Moment mache ich das nicht. Wobei ich eben auch sagen würde, das Repetitorium ist vom Stoff her nicht so viel anderes wie der die Grundvorlesung in den ersten Semestern. Es ist halt viel Aktivieren von Wissen und vielleicht noch ein bisschen mehr aktuelle Rechtsprechung irgendwie mit rein. Aber will sagen, wenn Sie, maße ich mir jetzt an zu sagen, wenn Sie im BGB an meinen Vorlesungen über YouTube ernsthaft teilnehmen, dann sind Sie schon relativ nah bei Examensreife. Jedenfalls, was das Lehrprogramm angeht. Das müssen Sie selbst noch über Fälle absichern und müssen selbst noch eine private AG gründen. Aber viel mehr von der Sache her würde ich mir anmaßen sagen, brauchen Sie nicht. Auch nicht für ein gutes zweistelliges Examen. Kann die private AG auch nur zwei Mann stark sein? Tolle Frage. Ich selbst keine Erfahrung. Ich glaube, diese beiden müssen dann umso besser aufeinander abgestimmt sein. Ja, da sollte das Lernniveau wirklich sehr, sehr ähnlich sein, damit nicht nur eine von der anderen profitiert oder einer so ein bisschen hängt. Ja, aber warum nicht? Probieren Sie es jedenfalls mal aus und Sie können ja immer noch um ein, zwei weitere Leute ergänzen. Jemand sagt mir, bitte sagen Sie Bescheid, wenn ich live gehe. Ja, ich kündige eigentlich diese Livestreams vorher auf meinem Kanal an. Also wenn Sie da auf live gehen als einen von den Reitern unterhalb meines Kanals, müssten Sie eigentlich immer die nächste Live-Session schon sehen. Ich bemühe mich auch schon am Ende jedes Live-Hacks den nächsten anzukündigen und kann das hier direkt auch schon mal machen. Der nächste ist jedenfalls geplant für den 4. Juli. Das ist wieder ein Freitag, 12 Uhr. Und das Thema soll sein, richtiges Zitieren. Wie gesagt, mittelfristig, wenn Sie sagen, Freitag 12 Uhr ist eine schlechte Zeit, kann das auch was anderes sein, aber an sich sollte der Termin immer schon auch beim Vortermin klar sein und ist dann auch bereits als angekündigter Livestream bei YouTube verfügbar, auch wenn es vielleicht auf der Startseite nicht so gut sichtbar ist, da stelle ich manchmal lieber fertige Videos ein. Woran erkennt man? Nächste Frage. Schöne Grüße auch an die Fernuni. Ach so, dann, bevor ich hier da drüber gehe, wie sieht's aus? Kann die private AG einen runterziehen mit unterschiedlichem Lernstadium? Ja, das könnte sein. Deswegen, das glaube ich, ist schon eine wichtige Vorbedingung, dass Sie da, wenn Sie im Lernstadium hinterher sind, dass Sie dann schnell aufholen und sonst, dass Sie sich eher bei denen orientieren, die gleich gestrickt sind wie Sie. Sonst, ja, kann es sein, dass es einen runterzieht, würde ich sagen. Haben Sie einen Tipp für die Examensvorbereitung neben dem Vollzeitjob? Ja, Vollzeitjob kündigen ist mein Tipp. Das ist frech gesagt, ich weiß das. Provokativ gesagt, ja. Aber es ist jetzt die Frage, was ist Vollzeitjob? Vollzeitjob bei der Großkanzlei bedeutet 60, 70 Stunden. Ja, da ist dann irgendwo wahrscheinlich auch bei den besten Leuten oder bei den arbeitsintensivsten, breitesten Leuten der Akku alle. Wenn ihr Vollzeitjob bedeutet 40 Stunden, naja, also ich weiß nicht, ob Sie da, ob es ein ruhiger Vollzeitjob ist, ja. Im besten Falle ja. Aber trotzdem kriegen Sie dann noch mehr als 15 ernsthafte Stunden Arbeit hin. Ich meine, mit einer auf, sagen wir mal, 16 Monate, sowas bei mir, angelegten Examensvorbereitung genügen nicht 15 Stunden, Zeitstunden in der Woche. Das geht aus meiner Sicht nicht seriös. Es geht vielleicht zum Bestehen, aber es reicht nicht, um ein gutes Examen zu schreiben. Und das ist eine problematische Schwerpunktsetzung. Aus meiner Sicht. Deswegen, weil ein gutes Examen in Jura unfassbar viel wert ist. Es schafft natürlich Geld, keine Frage. Wer ein gutes Examen hat, wer ein Prädikat schafft, dem stehen alle Türen offen, der kann Geld wie Heu machen. Natürlich, Geld macht nicht allein glücklich, weiß ich auch. Deswegen schafft es aber noch andere Freiheiten. Ja? Sie haben die Auswahl zwischen verschiedenen Berufen, die Sie nicht haben mit einem 4-Punkte-Examen. Und dafür mal ein Jahr lang zu investieren, den Vollzeitjob runterzuschrauben, das wäre es aus meiner Sicht allemal wert. So, jetzt ist die andere Frage natürlich, die ich ahne. Gibt es Situationen, wo man einen Vollzeitjob braucht? Ich kann mir das vorstellen. Also wenn ich schon Kinder habe und noch Leute versorgen muss, unterhaltspflichtig bin oder vielleicht meine Eltern pflegen müssen und so weiter, vielleicht brauche ich, es geht vielleicht nicht ohne Vollzeitjob. Wenn das so ist, muss ich mich halt fragen, entweder ich bin super intelligent, ja, nicht meine Welt, dass ich es 15 Stunden pro Woche hinbekomme, oder ich mache die Examensvorbereitung entsprechend länger, also strecke sie auf 2,5 Jahre, dann brauche ich aber auch einen entsprechend längeren Atem, denn 40 Stunden Arbeit plus 15 Stunden nochmal obendrauf ist einfach schlauchend. Oder ich begnüge mich mit einem 5-Punkte-Examen. Ja, müssen Sie individuell für sich entscheiden. Aber ich will nur sagen, prüfen Sie sehr kritisch, ob vielleicht Sie Ihren Job reduzieren können. Idealerweise sogar auf nahe Null. Auch in dem Wissen, dass das arrogant gesagt ist und dass es manchmal aufgrund einfach, dass man das Geld braucht, nicht immer so einfach ist. Dann nächste Frage. Wann erkennt man eigentlich, dass man gut gelernt hat? Kann man überhaupt genug lernen? Wenn nicht, wann hört man mit dem Lernen auf? Nun, ich kenne viele Fälle, für die war es nie genug mit dem Lernen. Ja, die haben nach dem kompletten Studiumprogramm Scheinfreiheit, Schwerpunktbereich, haben die jetzt mal erstmal Uni-Rap gemacht, dann haben sie noch ein anderes Rap gemacht und dann noch ein Jahr individuell gelernt. Es konnten nie genügend Punkte sein. Wenn Sie das sind, mein Gott, es hält Sie niemand davon ab. Mein Ding war es nicht, denn ich habe ja eingangs gesagt, ich halte die Wahrscheinlichkeit für extrem gering, dass Sie mit dem Examen so ganz falsch und bewertet werden. Aber denkbar ist es natürlich schon. Sagen wir mal, ein halbes Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Sie da, das ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, ohne Statistik, dass Sie da irgendwie wirklich ungut bewertet werden. Ja? Wenn das so ist, das habe ich so in Rechnung gestellt, ja, und habe gedacht, insofern, du musst einfach die Wahrscheinlichkeit maximieren, hier in überschaubarer Zeit auf einen guten Leistungsstand zu kommen. Jetzt kann man da kritisch sagen, ja, also Fries wollte gar nicht perfekt lernen, ja, aber ich glaube, auch Perfektion geht nicht, ja. Nennen Sie mir jemanden, der 18 Punkte hatte. Ich kenne keinen, der im Examen 18 Punkte hatte. Das will sagen, jeder macht Kompromisse. Und dann ist es nur die Frage, wo machen Sie die Kompromisse? Wo ist es realistisch, dass Sie landen? Das prüfen Sie mit den Klausuren und dann ist irgendwann gut. Für mich war gut nach einem kompletten Studium, das ich allerdings auch manchmal beschleunigt habe, weil ich damit nicht so viel anzufangen wusste. Dann habe ich das komplette einjährige Hämmer-Rap gemacht. Dann habe ich noch ein paar Wochenendkurse gemacht und insgesamt noch 5 Monate weitere Vorbereitung und dann war es das. Scheint mir ein ganz guter Mittelweg zu sein. Ist aber individuell. Ob das jetzt die Erkenntnis fördert, dass ich genug gelernt habe, naja, indem ich merke, Dinge wiederholen sich, ja. Immer, wenn ich nochmal das X-Skript lese und merke, also jetzt habe ich am Tag eigentlich, obwohl ich viel gelesen habe, nur noch eine Sache gelernt, ja, dann ist irgendwo das Maß wahrscheinlich voll. Jedenfalls sollten Sie nicht anfangen, Rechtsprechung zu büffeln wie ein Bekloppter. Also das würde ich nicht empfehlen. Habe sowohl AG ausprobiert als auch Karteikarten. Beides ist nichts für mich. Oh, sie challengen mich. Ich arbeite die Fälle im Rap durch und mache Aufschriebe zu den behandelten Themen und bearbeite 2 Klausuren die Woche. Naja, wenn das für Sie zu guten Klausuren führt, fair enough, ja, dann gehen Sie halt diesen Weg, ja. Bei der AG, davon bin ich so überzeugt, dass ich fast fragen würde, ob sie vielleicht mit den falschen Leuten es probiert haben. Aber es ist natürlich immer die Frage, ob man die richtigen Leute realistischerweise trifft, ja? Gut. Wichtig ist nur, prüfen Sie anhand der Klausuren, ob das Gute dabei herauskommt. Das ist der Gradmesser dafür, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Und ob Sie, nochmal Nachantwort auf die vorhergehende Frage, ob Sie fertig sind mit dem Lernen und jetzt auch ins Examen reingehen können. So. Dann denken Sie, es gibt die eine Examensvorbereitungsplanung, die einen bestmöglich vorbereitet. Und falls ja, wie genau findet man seine Lernmethode? Nee, glaube ich, gibt es nicht. Ich habe Ihnen meine vorgestellt und ich habe einen Hang dazu, von mir auf andere zu schließen. Also denke ich mir, dass es für Sie vielleicht erwägenswert ist. Aber wir hören ja gerade auch von den anderen oder ich lese das Ihnen vor, dass es andere gibt, die jetzt mit AG nicht so gut finden. Ja? Am Ende, alles, was heilt, ist eine gute Medizin, sagt die Ärztin. Und bei uns, alles, was Punkte bringt in ihren Testklausuren, ist offenbar eine gute Lernmethode. Wie findet man sie? Durch Ausprobieren, ja, durch Tipps holen von nicht nur Leuten wie mir, sondern auch aus den Büchern, die ich Ihnen vorgestellt habe oder von anderen Menschen, wo Sie denken, das ist jemand, dem Sie nacheifern wollen. Und das müssen Sie einfach Try and Error ausprobieren. Das Schlimmste ist Untätigkeit, nichts auszuprobieren. Das müsste man Ihnen vorwerfen. Also tun Sie das bitte nicht. Wie viele Klausuren sollte man geschrieben haben? Ich habe eben schon gesagt, 60 bis 80 sind gut, 126 waren definitiv zu viel. Da Bräuchte ich nicht, dass ich mich mit so vielen Fällen befasst habe, aber ich hätte sie nicht mehr alle schreiben müssen. Irgendwann ist es halt vom reinen Schreibvorgang. Mit der Hand haben wir damals noch geschrieben, irgendwie ein bisschen zu viel Zeit nicht effektiv investiert. Wie würden Sie eine Klausurlösung nach einer Rep-Klausur nacharbeiten? Ja, vor allen Dingen mir anschauen, wo meine Lösung nicht die Musterlösung getroffen hat, ja, und wo ich Fehler gemacht habe. Und diese Fehler würde ich mich bemühen, mit Karteikarten zum Beispiel zu konservieren und zu lernen, damit mir das nicht nochmal passiert. Theoretisch könnte man auch sagen, man legt sich diese Klausur in 4 Monaten nochmal auf Wiedervorlage und skizziert sie nochmal durch. Ja, im besten Fall, habe ich nicht gemacht, wäre aber so eine Idee, ja. Im besten Fall gelingt Ihnen dann eine gute Lösungsskizze, das wäre eine gute Prüfung. Wenn Sie sagen, eine private AG mit Freunden ist gut oder mit Menschen, mit denen man privat nicht so viel zu tun hat, um abschweifende Gespräche zu vermeiden. Wieder von mir auf andere geschlossen. Bei mir waren es noch nicht so enge Freunde, sondern eher so Rap-Bekanntschaften, aber wir sind Freunde geworden über die Zeit. Ich halte auch heute mit denen noch teilweise so wirklich guten Kontakt. Ob sie es mit Freunden machen können, ich sehe genau das, was sie sagen, die Gefahr, abschweifende Gespräche zu führen. Wir haben das auch mal gemacht, ja? Also eine halbe Stunde lang über Gott und die Welt philosophiert. Das ist ja auch in Ordnung. Muss man sich selbst überprüfen. Und wenn man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht mehr produktiv, was wir machen. Ich erinnere mich irgendwie meiner Jugend mal irgendwie kurze Zeit Tennis gespielt. Man hat sich einfach, weil wir Freunde waren, immer nur am Netz getroffen. Ja, brauche ich mich nicht zum Tennis verabreden. Heute spiele ich keinen Tennis mehr, keine Angst. Also da müssen Sie sich selbst überprüfen und zur Not halt die Reißleine ziehen, wenn Sie sagen, das bringt uns nicht voran. Wir kommen aus dem Schwatz nicht heraus, auch wenn wir es uns vornehmen. Einer sagt von Ihnen, wow, Sie haben 2 Prädikate und finden keinen Job, weshalb Sie hier zusehen. Gerade stehen gar keine Türen offen. Der juristische Arbeitsmarkt für Berufseinsteiger ist derzeit tot. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube Ihnen das nicht, sage ich so ganz schroff. Und das ist ganz fies von mir. Schreiben Sie mir eine Nachricht, martin.fries@businessschool-berlin.de. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Sondersituation Sie sein könnten, aber es gibt fürchterliche Nachfrage, gerade nach Prädikatsjuristen. Also wenn das ernst gemeint ist von Ihnen, dann das kann nicht sein. Da muss es irgendeinen anderen Grund dafür geben. Und ich dränge meine Beratung Ihnen nicht auf, aber ich biete Ihnen an, zumindest darüber kurz um einen Austausch zu kommen. Das halte ich für so eigentlich nicht. Das mag ich nicht glauben, so viel sage ich mal dazu. Dann. Aber Ihr Kommentar, jetzt überspringe ich einen. Mein Headhunter schlägt mir Stellen in München vor, da geht auch Großkanzlei, aber in Frankfurt und Düsseldorf sieht es übel aus. Arbeitsrecht und Restrukturierung sei gefragt. Naja, eine gewisse Flexibilität. Ja, ich weiß nicht, was Sie machen wollen. Aber ich denke, ich bin mir sicher, es gibt auch es gibt auch Jobs außerhalb von Arbeitsrecht und Restrukturierung. Und sowohl in der Großkanzlei als auch bei anderen. Also ich weiß nicht, welche Gehaltserwartungen Sie haben, ob es da irgendein Problem gibt. Ich will es jetzt gar nicht verreißen, jetzt so Ihre Meldung, aber ich kann da, wenn Sie so abstrakt fragen, kann ich da hier einfach nicht zielführend antworten, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Da müsste ich Sie wirklich auf den Mail-Kanal verweisen. Dazwischen die Frage, ich bin im April in die Vorbereitung reingestartet, habe im März 26 den Freischuss. Wie würden Sie damit umgehen? Theoretisch habe ich ja 3 Versuche. Ich würde den Freischuss nicht um alles in der Welt schreiben. Ich glaube aber, mit so viel Vorlauf kriegen Sie das noch seriös vorbereitet hin, dass Sie sich da sicher fühlen können. Also überlegen Sie sich das im Januar. Ist das möglich? Ja, mit Blick auf die Testklausuren, die Sie schreiben, wenn die weit genug gediehen sind, dann machen Sie den Freischuss. Aber ich will Ihnen nur sagen, es wäre auch kein Drama, wenn Sie im Januar sagen, nee, ich bin noch nicht reif, das braucht noch bis Juli, dann schaffen Sie das auch ohne Freischuss. Würden Sie empfehlen, den Schwerpunkt nach dem Examen zu machen? Eine goldene Frage. Ja, und da bin ich auch nicht der Einzige, der das empfiehlt. Ich erinnere mich zum Beispiel an Beate Gsell aus München, die es auch immer empfiehlt und trotzdem dieser Ruf verhallt weithin ungehört. Warum würde ich es machen? So viel will ich mal sagen. Ich sehe, warum man sich das nicht traut. Man denkt sich, hoppla, ich soll schon vor dem Schwerpunkt Examens fit sein. Das lasse ich doch lieber noch ein bisschen abhängen, meine Kenntnisse, und mache schon mal den Schwerpunkt. den Schwerpunkt, da werden auch gute Noten vergeben, dann habe ich die schon mal in der Tasche, das motiviert mich, ja, dann schaffe ich auch noch den Staatsteil. Was faktisch passiert, weswegen ich das nicht empfehlen würde, ist, dass eben die Leute sich das Gelernte aus den ersten 4 Semestern nicht warm halten, alles wieder vergessen, wahnsinnig viel Zeit in den Schwerpunkt investieren, dann sicherlich eine gute Note holen, aber viele Arbeitgeber rechnen diese Note wieder raus, weil sie damit nichts anfangen können, ist nicht belastbar, ist an der einen Uni so, an der anderen Uni so. So, dann bin ich mit hängender Zunge, komme ich schon aus dem Schwerpunktbereich raus und jetzt muss ich Jura, das Kernjura von vorne lernen, weil ich alles wieder vergessen habe. Das ist ineffizient ohne Ende und deswegen finde ich das nicht sinnvoll. Da kann ich mich rausreden. Bei mir, als ich studiert habe, gab es noch keine Schwerpunktbereiche und es waren goldene Zeiten, sage ich Ihnen. Ich würde Schwerpunktbereiche, ich habe das auch mal vor einiger Zeit als Diskussion hier auf dem YouTube-Kanal geführt. Ich weiß, es gibt Argumente dafür, sie beizubehalten. Trotzdem, mich haben diese Argumente nicht davon abgebracht, dass ich, wenn ich zu entscheiden hätte, ich würde die Schwerpunktbereiche rundheraus abschaffen und das Studium damit deutlich verschlanken. Wie würden Sie die Woche vor der Examensvorbereitung einteilen? Lorenz, der hochgeschätzte Stefan Lorenz, sagt, die Examensvorbereitung bereits im ersten Semester beginnt. Ja, cool, dass er sagt, mein Reden, ja, also beziehungsweise wahrscheinlich hat Lorenz es zuerst gesagt und ich echoe das hier nur. Hat er völlig recht, je ernsthafter man das von Beginn her macht, desto weniger Stress hat man hinten raus. Die Woche vor der Examensvorbereitung, nicht vor dem Examen selbst. Die Woche vor der Examensvorbereitung, gute Frage dann, wenn sie so gemeint ist, wie sie gestellt ist, planen, einfach einen Plan machen. Suchen Sie sich Ihre private AG und machen Sie einen Plan, was Sie wann lernen wollen. Dann, wenn Sie das haben, dann entspannen Sie noch 3 Tage, ja? Gehen Sie Bergwandern oder so. Und dann ernsthaft mit voller Kraft in die erste Rep-Woche hinein. In Hessen wird der Schwerpunkt tatsächlich meistens von den Studenten hinter das Examen gezogen. Herzlichen Glückwunsch nach Hessen. So muss es sein. Und vielleicht werden wir ihn sogar auch irgendwann ganz los. So, jetzt bin ich durch. Ihre Kommentare. Das bedeutet, jetzt ist aber auch nach 55 Minuten der ominöse Zeitpunkt, wo meine Abmoderation beginnt. Ich warne Sie also, wenn Sie noch eine Frage loswerden wollen, dann jetzt ganz schnell. Ich weiß nicht, ob ein gewisser Time-Lag auch noch drin ist. Ansonsten wissen Sie, wenn ich das dann online stelle, dann gibt es auch noch die Möglichkeit zu kommentieren und im Nachgang zu fragen und auch da werden Sie von mir noch eine Antwort bekommen und meine E-Mail-Haustür steht Ihnen auch offen, können Sie auch was dahin schreiben. Also, selbst wenn ich das jetzt gleich close, ist noch nicht aller Tage Abend, aber die eine Frage, die noch kam, kann ich noch aufbewahren, kann ich noch beantworten. Ich mache es aber kurz, weil die sehr weit führt. Wie viel ist der Bachelor of Law Ihrer Meinung nach wert? Ach, ich würde es entspannt sehen. Ich verstehe das. Es ist eine, man hat das schon mal, ja? Wie heißt das? Spatz in der Hand, Jagd auf die Taube oder so. Einen ersten Abschluss, das kann entlasten. Insofern, wenn es an Ihrer Uni gemacht wird, würde ich das mitnehmen. Und es wird auch Arbeitgeber geben, die das nachfragen. Trotzdem, das Examen mit seiner hoch anonymisierten, hoch standardisierten Prüfung ist die härteste Währung überhaupt. Andere Studienfächer mal außerhalb der Medizin haben das nicht. Wir können stolz darauf sein. Um Gottes Willen, auch da weiß ich, Stefan Lorenz auf meiner Seite, sollten wir nicht voll umstellen auf Bachelor und Master, sondern wir müssen uns unbedingt die Staatsexamen erhalten. Deswegen, wenn es irgend möglich ist, dann sollten Sie auch den Weg bis zum Staatsexamen gehen. Nicht den Bachelor klein geredet, sondern nur das Staatsexamen groß gesprochen. Das wäre für mich hier das Ziel und ich glaube, wenn Sie das strukturiert angehen, schaffen Sie das auch. Vielleicht letzter Punkt, so eine gewisse Grundvoraussetzung, um überhaupt sinnvoll nach Jura starten zu können, ist natürlich, dass Sie mit Sprache nicht auf Kriegsfuß stehen. Dass Sie gerne schreiben und dass Sie auch gerne ergebnisoffen argumentieren. Manchmal erweist sich erst im Laufe der ersten Semester, dass das nicht so meins ist. Dann sollte man lieber noch einen Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, würde ich im Einzelfall sogar Leute ermutigen, zu sagen, Jura abbrechen, wenn das nämlich dann nichts für sie ist, für ihre speziellen Neigungen und Fähigkeiten. Und wer jetzt aber schon im 6. Semester hat, für den ist es vielleicht dann gut, mit dem Bachelor zumindest einen Abschluss in der Hand zu haben. Ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Aber wer mit Sprache gerne arbeitet, wie das idealerweise bei angehenden Juristinnen und Juristen der Fall ist, dann schaffen sie auch das Staatsexamen, wenn sie es denn strukturiert und selbstkritisch angehen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass Sie wenn es vor der Tür schon steht, aus diesem Beitrag das eine oder andere mitnehmen konnten. Und sonst hören Sie sich um, lesen Sie die Bücher, auf die ich eingegangen bin, sprechen Sie mit Ihren Kommilitonen und Kommilitonen und natürlich gönnen Sie noch heute Ihre private Arbeitsgemeinschaft. Das Leben wird es Ihnen danken. Haben Sie eine gute Zeit. Wir sehen uns gerne am 4. Juli um 12 Uhr zum Thema richtig zitieren und sonst auch zwischendurch in Berlin oder sonst wo. Haben Sie ein schönes Wochenende, schöne Pfingsten und bis bald.